Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der 15. Staffel zum Thema 1945, eine lange Zäsur, die federführend vom IGDJ, das heißt von meiner Kollegin Dr. Anna Menny und mir, Björn Siegel, hier aus Hamburg betreut wird. Damit übernehmen wir den auditiven Staffelstab vom Team vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, mit denen wir gemeinsam diesen Podcast-Kanal betreiben. Das Jahr 1945 und das individuelle Erleben von Kriegsende und Befreiung nehmen wir 80 Jahre danach in den Blick, um ein geschichtliches Verständnis dieser Zäsur im Gedenkjahr zu schärfen und die damit verbundenen, oft widersprüchlichen Gefühle und die ersten Schritte in einen Alltag, aber auch die lang anhaltenden Folgen von Krieg und Verfolgung sichtbar zu machen. Und natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit für die Vielfältigkeit der Erfahrung zu sensibilisieren. Denn, wie Sie es bereits im Staffel-Intro gehört haben, trat das Kriegsende und der Moment sowie das Gefühl der Befreiung zu unterschiedlichsten Zeiten ein, prägte verschiedentlich lang die einzelnen Persönlichkeiten. Fragen nach der Wirkmächtigkeit dieser Zäsur stehen damit im Zentrum der Staffel wie auch der Folge. In unserer heutigen Episode wollen wir daher einen genaueren Blick werfen auf eine Person, nämlich Käthe Starke-Goldschmidt, die 1905 in Hamburg-Altona geboren wurde. Als Jüdin während des NS-Regimes aus der Gesellschaft herausgedrängt und verfolgt, wurde sie mit ihrer Schwester nach Theresienstadt deportiert. Nach 1945 kehrte sie zurück nach Hamburg und verfasste einen eindrücklichen Erinnerungsbericht, den Sie unter anderem auf der Homepage der Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte finden können. 1990 verstarb sie in Hamburg. Die stellvertretende Direktorin des Altona Museums, die auch die Fachbereichsleitung Sammlungen innehat, Dr. Vanessa Hirsch, kuratierte eine momentan laufende Sonderausstellung im Altona Museum genau zu dieser Frau bzw. zu dem Thema Altona Theresienstadt, die Lebenswege von Leon Daniel Cohen und Käthe Starke-Goldschmidt, die noch bis zum 12. Mai 2025 im Museum zu sehen ist. Vanessa Hirsch, die Kunstgeschichte italienisch sowie Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Bonn und Leicester studiert hat und neben ihrer Museumsarbeit auch als Lehrbeauftragte im kulturwissenschaftlichen Fachbereich hier im Schwerpunkt Kunstgeschichte der Universität Hamburg tätig ist, hat schon etliche Ausstellungen und Publikationen umgesetzt, wie zum Beispiel ihre Dissertationsschrift Malerei und Installation bei Robert Irving 2008 erschienen, den Band Stille Bauern und kernige Fischer? Norddeutschland in der Fotografie 2015 erschienen oder auch zusammen mit Hans-Jörg Tschech und Franklin Kopitsch 350 Jahre Altona im gleichen Jahr, also 2015, erschienen. Ihre umfangreichen Erfahrungen in der Ausstellungskonzeption und Umsetzung brachte sie auch in die nun seit November 2024 zu sehende Ausstellung Altona Theresienstadt ein, in der sie nicht nur den beiden Lebenswegen ihrer Protagonistinnen nachgeht, sondern auch die Geschichte von Vernichtung und Überleben miteinander verwebt. Während sich das Leben von Leon Daniel Cohn unter anderem in einem von ihm angefertigten und auch in der Ausstellung zu sehenden Toraschrein widerspiegelt, wird Käthe Starke-Goldschmidt und ihr Leben durch zum Teil unveröffentlichte Dokumente und Materialien, wie auch durch das Theresienstadt-Konvolut, eine Sammlung von Zeichnungen und Dokumenten, die heimlich geschaffen und bewahrt wurden, sowie ihren Weg dank Käthe Starke-Goldschmidt aus Theresienstadt nach Hamburg fanden, sichtbar. Welche Erkenntnisse wir durch die von Vanessa Hirsch kuratierte Ausstellung für die Bedeutung des Jahres 1945, das Kriegsende wie Befreiung, gewinnen können, geht das nun folgende Gespräch nach, das meine Kollegin am IGDJ hier in Hamburg, Anna Menny, und ich mit Vanessa Hirsch über Käthe Starke-Goldschmidt und die dazugehörige Ausstellung Altona Theresienstadt geführt haben. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Zuhören und einen spannenden Auftakt für die 15. Staffel hier bei Jüdische Geschichte kompakt.
Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass heute Vanessa Hirsch hier ist.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Vanessa Hirsch ist, wie wir eben schon gehört haben, Kuratorin der Ausstellung Altona Theresienstadt, die noch bis zum 12. Mai im Museum zu sehen ist. 80 Jahre nach Kriegsende und Befreiung möchten wir am Beispiel von persönlichen und individuellen Perspektiven auf diesen historischen Moment blicken. Heute wird uns Vanessa Hirsch vor dem Hintergrund ihrer sehr umfangreichen Erfahrung im Vorfeld der Ausstellung über Käthe Starke-Goldschmidt berichten. Käthe Starke-Goldschmidt wurde am 8. Mai 1945 von der Roten Armee in Theresienstadt befreit. Frau Hirsch, können Sie uns berichten, was genau bedeutet eigentlich oder hat die Befreiung bedeutet? Was hat sich verändert? Wie hat Käthe Goldschmidt diesen Moment erlebt und woher wissen wir eigentlich darüber?
Ja, wir wissen darüber, weil Käthe Starke-Goldschmidt 1975 ein Buch publiziert hat, in dem sie über ihre Erfahrungen in Theresienstadt berichtet. Aber eigentlich ist das Buch sehr viel mehr. Es ist eine Lebensgeschichte, die kurz nach 1945 endet und dann in den 60er Jahren nochmal wieder einsetzt. Ich würde aus meiner Perspektive sagen, dass Käthe Starke-Goldschmidt den Moment der Befreiung durchaus ambivalent erlebt hat. Sie schreibt darüber in ihrem Erinnerungsbuch, dass die Rote Armee das Konzentrationslager übernahm und dass die Verschleppten das Lager gar nicht verlassen durften, weil eine Fleckfieberepidemie ausbrach. Und mein Eindruck ist, dass sie die sowjetischen Bewacher gar nicht unbedingt nur als positiv wahrgenommen hat. Also das schwingt immer so zwischen den Zeilen mit, wie gesagt, eine Ambivalenz zumindest. Interessant finde ich, wie es danach weitergeht. Es haben sich Briefe erhalten. Die ersten Briefe, die sie im Juni 1945 schreibt aus Theresienstadt, sind deshalb so besonders, weil es für sie die erste Möglichkeit ist, unzensiert mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen. Und wem schreibt sie mit als Ersten? Ihrem Hamburger Rechtsanwalt, um sich bei ihm zu erkundigen, was aus ihrem Sohn Pitt geworden sei und aus anderen Menschen, die ihr nahestehen. Und das zeigt eben auch, wie abgeschnitten die Deportierten von allem waren. Und es zeigt aber auch, wie stark auch sehr praktische Fragen von Bedeutung waren. Sie erkundigt sich nach den Modalitäten, wie sie in Hamburg unterkommen könnte nach ihrer Rückkehr. Sie erkundigt sich nach ihrem Hausstand und ja, das zeigt eben auch, was im Moment nach dem Kriegsende auch für die Menschen wichtig war.
Ja, damit sind wir ja, glaube ich, schon mitten im Thema, denn es ging ja oder geht in dieser Folge ja sowohl um das Kriegsende, was sozusagen ihre Protagonistin erfahren hat, aber auch um das Befreitsein, also nicht nur um einen Moment, sondern letztendlich auch um einen Prozess, der sich ja viel länger auch zieht als das Jahr 1945, was Sie gerade angesprochen haben in den Briefen. Wie würden Sie hier praktisch dieses Befreitsein beschreiben? Was sozusagen sind hier vielleicht auch Gedanken, Momente? Einige Sachen haben Sie gerade anklingen lassen, aber was sozusagen begleitet Ihre Protagonistin in diesem Prozess des Befreitseins?
Ja, also ich denke, man kann auf jeden Fall von mehreren Stufen sprechen, die Käthe Starke-Goldschmidt durchlebt hat. Und den Start würde ich tatsächlich schon im Juni 1945 sehen. Es gibt da einen Brief, den sie aus Theresienstadt schreibt, und zwar an eine Person in den USA, die ihr 1939 ein Affidavit für die Einreise ausgestellt hatte und zu der der Kontakt in der Zwischenzeit natürlich völlig abgebrochen war. Käthe schreibt: In den Jahren seit 1939 habe sich so viel ereignet, dass, Zitat, man noch gar nicht begriffen hat, es überlebt zu haben. Zitat Ende. Und sie habe, wieder Zitat, noch keinerlei Vorstellung, wie sich unser Leben dann gestalten wird. Zitat Ende. Das war also der Moment, als die Befreiung noch unmittelbar und frisch war. Ein Jahr später, 1946, hat sich ihr Blick auf die Situation dann schon geschärft. In einem weiteren Brief schreibt sie, dass sie war mittlerweile wieder in Hamburg ansässig. Ihre materielle Situation sei gut. Sie habe Möbel, sie habe eine relativ gute finanzielle Situation. Und sie schreibt darüber, dass sie den Wunsch hat, alte Freundschaften aus der Zeit vor der NS-Zeit wieder aufleben zu lassen. Sie möchte in die Zukunft schauen, sie möchte wieder kreativ arbeiten im Theater. Aber auf der anderen Seite wird auch sehr klar, dass all das, was sie in Theresienstadt erlebt hat, sie nicht loslässt.
Dankenswerterweise haben Sie ja dazu auch einen eingesprochenen O-Ton mitgebracht, den man in der Ausstellung hören kann. Und da können wir vielleicht auch nochmal Käthe Starke-Goldschmidt selbst zu Wort kommen lassen. Eingesprochen natürlich, aber da sieht man vielleicht auch nochmal, wie stark die Hoffnung und das sich in der Zeit selbst verorten eine besondere Rolle gespielt hat. Also hier können wir kurz in einen kleinen Abschnitt hinein horchen und dann können wir ja gerne noch mal weiter diskutieren.
Hamburg-Othmarschen, Grottenstraße 9. Othmarschen am 4. Juni 1946. Mein liebes Ackerkind, ich habe dir natürlich unendlich viel zu erzählen und es ist nur die Frage, wobei ich beginnen soll. Vielleicht bei deinem Brief, über den ich eine große Freude hatte. Deine abscheuliche, mit dem Streichholz geschriebene Klaue habe ich gleich beim ersten Blick wiedererkannt. Dass du geheiratet hattest, erinnerte ich noch dunkel. Ich wusste bloß nicht mehr den jetzigen Namen und war der festen Ansicht, dass ich mir Ponto gemerkt haben würde. Grunewold, von ihm später, versichert mir aber, dieses sei noch dein erster Mann und man nenne ihn den schönen Tonto. Also darf ich dir zu ihm gratulieren, da es doch der Richtige zu sein scheint. Uns, Erna und mir, geht es verhältnismäßig ganz gut. Wir tun seit 10 Monaten nichts, als uns auszuruhen, und das bekömmt uns. Wir haben eine ununterbrochene Glückssträhne gehabt. Wenn man sich Glückssträhnen gemeiniglich auch anders vorstellt als diese, so sehen wir nachträglich ein, dass es eine gewesen sein muss, da wir durch all die Gefahren und grässlichen Schwierigkeiten lebendig und heil und beide gekommen sind.
Ja, in diesem von Simone Dorenburg eingesprochenen Auszug aus dem Brief von 1946 haben wir eben schon einige Aspekte, die Käthe Starke-Goldschmidt beschäftigten, gehört. Vielleicht können Sie uns noch weitere Themen benennen, die in dem Brief auftauchen. Was beschreibt sie denn noch?
In dem Brief wird auch sehr deutlich, dass sie es eben nicht schafft, nur auf die Gegenwart oder auf die Zukunft zu schauen. Sie scheint immer wieder Dinge zu durchleben, die ihr in Theresienstadt widerfahren sind. Sie schreibt sehr eindrücklich, wie sie in Theresienstadt einer Freundin quasi beim Verhungern zusehen musste. Und welche Gefühle sie 1946 hat, wenn sie daran zurückdenkt und wie sehr dieser Blick zurück auch immer noch geprägt ist von geradezu einem Hassgefühl auf Menschen, denen sie unterlassene Hilfeleistung vorwirft. Also ein Mensch, der eben kein Paket an eine Verwandte in Theresienstadt schickt, hat ihrer Ansicht nach mit dazu beigetragen, dass diese Person nicht überleben konnte. Und solche Dinge wird man natürlich nicht einfach so los. Das begleitet sie und das scheint sie auch noch später weiter begleitet zu haben.
Sind wir ja genau in dem Punkt auch schon, dass es eben ein Prozess ist und kein Moment, in dem sie sich auseinandersetzen muss und dass sich diese Auseinandersetzung ja vielleicht auch so ein bisschen verändert über die Jahre, was sozusagen rückt in den Vordergrund. Am Anfang hatten Sie ja auch schon gesagt, praktische Fragen sind plötzlich im Vordergrund. Jetzt haben Sie uns aufgezeigt, auch so die erste Aufarbeitung, wenn man das so nennen möchte, rückt oder ist gleichzeitig, passiert gleichzeitig. Das ist ja sozusagen das ganz Spannende, dass es dieser Prozess eben super vielfältig ist, was denn befreit sein auch wirklich bedeutet für die jeweiligen und in Ihrem Fall die Protagonistin. Was hilft ihr vielleicht auch in diesen Prozessen, sich damit auseinanderzusetzen? Also gibt es da sozusagen persönliche Beziehungen, die helfen, dass sie wieder zurückkommen nach Hamburg, was sie auch schon angedeutet haben, oder das Niederschreiben, ganz am Anfang hatten Sie kurz genannt, dass sie natürlich auch was schreibt dazu. Also gibt es sozusagen so, was Sie in Ihren Forschungen zu der Ausstellung herausgearbeitet haben, was Sie erachten, das hat geholfen in dem Sinne?
Ich gehe davon aus, dass bestimmte menschliche Beziehungen ihr geholfen haben müssen. Zum einen ein sehr wichtiger Kontakt für sie ist ihre Schwester Erna, die mit ihr zusammen nach Theresienstadt deportiert worden war und mit der sie auch die gesamte Zeit über zusammenlebte. Ich denke, dass die Sicherheit, dass man nicht völlig allein war dass sie nicht völlig allein war mit ihren Erfahrungen und dass sie auch später in Hamburg blieb dieser enge Kontakt zu Erna Goldschmidt bestehen. Also die beiden Schwestern hatten die Möglichkeit, sich immer über Erlebtes auszutauschen. Und vielen traumatisierten Personen geht es ja so, dass man eben zum Schweigen verurteilt ist und deswegen keine Möglichkeit hat, Dinge aufzuarbeiten. Wobei ich nicht sicher bin, ob Aufarbeiten in der Welt der Käthe Starke Goldschmidt in den vielleicht 50er Jahren der richtige Begriff gewesen wäre. Das ist natürlich unsere Einschätzung von heute aus. Eine weitere sehr, sehr wichtige Beziehung für sie war Martin Starke, den sie 1950 heiratete. Martin Starke war ein Auschwitz-Überlebender, ein Hamburger Jude, der nach Auschwitz deportiert worden war. Seine Frau und seine Töchter wurden dort ermordet. Er hat überlebt, kam nach Hamburg zurück und die beiden hatten sich schon vor ihren Deportationen gekannt und kamen dann in der Nachkriegszeit zusammen. Und ich denke, dass gerade die Tatsache, dass sie mit einem Mann zusammen ist, der ähnliche Erfahrungen hatte, ihr geholfen haben muss. Und sie schreibt das auch 1950, kurz nach der Hochzeit, dass sie sich sehr lange geprüft hat bezüglich der Heirat und dass sie zu dem Schluss gekommen sei, sie könne nicht mit einer Person leben, die in den entscheidenden Jahren, so schreibt sie das, auf der anderen Seite gestanden habe. Und das, fand ich, war für mich eine sehr, sehr wichtige Aussage.
Sie haben an den verschiedenen Stellen schon dieses Erinnerungsbuch erwähnt, auch deutlich gemacht, dass sie relativ früh beginnt zu schreiben. Das Buch selbst erscheint dann ja aber nochmal deutlich später, wobei es natürlich immer noch ein eher frühes, wenn wir es so nennen, jetzt Erinnerungsbuch ist. Ich finde faszinierend ja auch diese besondere Sprache, die sie hat, also die einen wirklich sehr mitnimmt, und sie gleichzeitig so eine ja, ironisch-sarkastische Distanz ja durch diese Sprache auch aufbaut. Also allein der Titel, der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Sie verarbeitet darin, soweit ich weiß, ja auch einen Besuch, den sie dann gemeinsam mit ihrem Sohn Pitt nach Theresien, ich glaube Mitte der 60er Jahre, unternimmt. Können Sie vielleicht noch so ein bisschen mehr zu dem, ja auch zu dem sprachlichen Stil, oder war das ja vielleicht auch eine Form der Bewältigungs- oder Umgangsstrategie, inwiefern man das bewältigen kann, haben Sie ja gerade selber schon in Frage gestellt, aber eine Strategie des Umgangs ist über diese Sprache und vielleicht auch diese ironische Distanz, und gleichzeitig aber vielleicht auch, wissen Sie was zu der Rezeption in seiner Zeit dieses Erinnerungsbuches?
Ja, also genau die Sprache, das war eben das, was mich bei der Lektüre auch sehr beeindruckt hat. Ich fand, das hat absolut eine literarische Qualität. Es ist zwar ein Ego-Dokument, eine Ich-Erzählung, aber in dem diese dichterische Qualität in den Formulierungen ins Spiel kommt, ist es natürlich auch eine Form, wie sie Distanz schafft und das eigene Erleben damit ein bisschen auf eine neutralere Ebene hebt. Und das, würde ich auch sagen, ist ganz bestimmt eine Form der Bewältigung. Ich denke aber auch, dass es zum Teil auch einfach die Art ist, wie sie grundsätzlich schrieb. Wenn man ihre Briefe liest, früher und später, das ist immer die Sprache der Käthe Starke Goldschmidt. Also sie konnte wahnsinnig gut formulieren. Da bin ich auch oft selbst so ein bisschen neidisch gewesen, wie gut sie das konnte. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es so, dass sie das eigene Erleben damit auch ein bisschen, man hat die Möglichkeit, es distanzierter zu betrachten, auch als lesende Person. Und dadurch verleiht sie natürlich sich auch mehr Relevanz. Also es ist dann nicht nur Käthe Starke, geborene Goldschmidt aus Altona, eine einzelne Person, die Dinge erlebt hat. Nein, es ist so etwas wie ein erzählerisches Ich, das erzählt und damit eine gewichtigere Stimme bildet.
Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dieses Einschreiben, eine Stimme haben. Sie haben jetzt im Fall von Käthe Starke-Goldschmidt ja über verschiedene Quellen, die Ihnen auch als Ausstellungskuratorin zur Verfügung stehen, berichtet. Also sei es eben dieses Erinnerungsbuch oder auch verschiedene Briefe, über die Sie berichtet haben. Und damit können Sie einerseits Ihre Ausstellung bestücken, Geschichten erzählen, aber ja auch die Stimme und damit die Perspektive von Käthe Starke-Goldschmidt sicht- und hörbar machen. Viele andere können wir heute nicht mehr hörbar machen, nicht mehr sichtbar machen, ihre Perspektive, ihre Geschichten. Können Sie vielleicht noch etwas dazu sagen, welche Quellen Ihnen zur Verfügung standen? Sie erzählen ja in der Ausstellung auch noch eine zweite Geschichte. Welche Quellen aber eben auch nicht mehr zur Verfügung stehen und welche Leerstellen es eben gibt? Und all das prägt ja auch unsere Wahrnehmung der Vergangenheit. Und wie schafft man es vielleicht auch, dass solche Fragen stellen wir selber uns ja auch immer wieder, auch solche Leerstellen und das, was wir nicht mehr erzählen können, irgendwie trotzdem sichtbar zu machen und mit aufzunehmen?
Die Ausstellung behandelt ja die Lebenswege von zwei Personen. Es geht zum einen um Käthe Starke-Goldschmidt, zum anderen, und das war ja auch der Anlass für die Ausstellung, geht es um Leon Daniel Cohn. Leon Daniel Cohn war ein in Altona geborener, aufgewachsener, lebender Mann, der 1939 als frommer, als gläubiger jüdischer Mensch einen Toraschrein schnitzte. Und 1942, als er nach Theresienstadt deportiert wurde, nahm er diesen Toraschrein mit. Leon Daniel Cohn und seine Familie wurden 1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Der Toraschrein, den Leon Daniel Cohn mitgenommen hatte, fand über viele verschlungene Wege sein Ziel in der Sammlung von Yad Vashem. Und Yad Vashem hat zum 70. Jubiläum eine Ausstellung in Berlin gemacht mit 16 Objekten, die sich in 16 deutsche Bundesländer zurückverfolgen lassen. Und in dieser Ausstellung war das Objekt, das für Hamburg stand, dieser Toraschrein. Und der deutsche Freundeskreis von Yad Vashem hat gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Schrein in Hamburg zu zeigen. Und als Altonaer Museum war es uns sofort ein Anliegen, diesen Wunsch auch umzusetzen. Und es war mein persönliches Anliegen, über den Schrein hinauszugehen. Also genau das herauszufinden, was fehlt. Also wer war die Person, die dieses Objekt gemacht hat? Was kann man zu der Familie herausfinden? Wo haben diese Menschen gelebt? Also diese Geschichten wollte ich gerne erzählen. Und gleichzeitig war es so, dass beim Stichwort Theresienstadt meinen Kollegen und mir sofort die Parallele zu Käthe Starke-Goldschmidt aufgefallen war. Denn Käthe Starke-Goldschmidt hat auch aus Theresienstadt etwas mitgebracht, nämlich eine Sammlung von Zeichnungen und Dokumenten. Zeichnungen, die die Deportierten heimlich angefertigt hatten, um über ihre Situation aus ihrer eigenen Perspektive etwas ins Bild zu setzen. Und mein Gedanke war tatsächlich, dass diese Bilder vielleicht helfen könnten, das, was Leon Daniel Cohn und seine Familie in Theresienstadt erlebt haben und wofür es keine direkten Quellen gibt, dass man das visuell mit diesen Bildern greifen könnte. Und dann war es so, dass ich über beide Lebensgeschichten recherchierte und feststellte, dass man diese Lebenswege tatsächlich parallel erzählen kann, wie in einem Zeitstrahl, weil zu ähnlichen Zeiten beide so ähnliche Dinge erlebten. Und ja, so kam die Ausstellung sozusagen auf zwei Personenspuren zustande.
Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich das Besondere, wenn man sich die Ausstellung anschaut, dass da ein reichhaltiges Quellenmaterial ausgestellt werden kann von den beiden Protagonistinnen der Ausstellung, wie sie ja schon beschrieben haben, aber eben auch von anderen, also sozusagen Fremdquellen, wenn man so will, aber dass die, wie sie es ja auch schon gesagt haben, die Brücken oft schlagen von dem Individuum zu der größeren Geschichte, zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die sowohl in die Zeit vor dem Holocaust eine Brücke schlagen, in den Holocaust, in die Geschichte der Vernichtung schlagen, aber auch in die Geschichte danach, soweit sie weiterging. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, den die heutige Episode ja zeigt, dass Kriegsende und Befreiung natürlich nur für bestimmte Gruppen, die überlebt haben, eine Rolle gespielt hatten. Gleichwohl alle, die überlebt haben, sich immer wieder genau mit dem auseinandersetzen mussten, was andere Familienmitglieder oder Freunde oder Nachbarn erlebt haben. Also sozusagen, dass auch die vernichteten Familien weiterleben, wenn man so will, in der Erinnerung, in der Bewältigung, wie sie es genannt haben, die danach stattfand für die, die es geschafft haben in dem Sinne. Und die Frage, die ich vielleicht noch so auf meinem Zettel habe, ist, wie weit spiegelt diese Ausstellung, die Sie gemacht haben, auch eine Geschichte oder die Geschichte von Hamburg oder Altona wieder? Also wie weit, weil Sie schlagen ja auch mal die Brücken zurück über die Generationen, über die Bilder, die Sie auch gefunden haben. Was sozusagen hat sozusagen diese Ausstellung Ihnen vielleicht auch als neue Perspektive auf den Stadtteil Altona oder auch die ganze Stadt Hamburg gebracht?
In einem Satz zusammengefasst hat mir die Ausstellung gezeigt, was fehlt, also was mit der Shoah verloren gegangen ist. Denn ja, wir können über Käthe Goldschmidt und ihre Geschichte sehr viel herausfinden. Es haben sich in Relation zu anderen Personen in ähnlicher Situation sehr viele direkte Quellen erhalten. Und das aus dem glücklichen Zufall heraus, dass Käthe Goldschmidts Besitz, wie es eigentlich vorgesehen war, nach der Deportation nicht vollständig konfisziert, zerstört, zerstreut, verkauft wurde. Es haben sich in ihrem Nachlass, der sich mittlerweile bei der Stiftung Hamburgische Gedenkstätten befindet, sehr viele familiengeschichtliche Dokumente unterhalten. Das sind ganz wunderbare Dinge, wie die Schulhefte ihrer Eltern oder die Platzkarte, die ihre Mutter bei ihrer eigenen Hochzeit hatte. Und ja, es ist wunderbar, dass es diese Dinge gibt. Aber als Kuratorin spielten für mich ja zwei Familien eine Rolle. Und dieser Reichtum, also dieser relative Reichtum bei Käthe Starke-Goldschmidt hat mir auf der anderen Seite gezeigt, wie viel jetzt im konkreten Fall der Familie Kohn eben nicht mehr zur Verfügung steht. Es haben sich Dinge erhalten, aber das sind Relikte, die Familienangehörige aus Israel in den 90er Jahren und den frühen Nullerjahren ans Stadtteilarchiv Ottensen gegeben haben. Und das ist ja eine ganz andere Motivation. Also ja, man kann tatsächlich sagen, die verschiedenen Facetten wie Quellen, wie Erinnerungen hier in Hamburg zusammenkommen, das war spannend zu recherchieren und spannend zu erfahren.
Vielleicht noch von mir die Frage, wie schafft man das, auch über eine Ausstellung hinaus, die auch eine temporäre Ausstellung ist, dass solche Geschichten wie die von Käthe Starke-Goldschmidt sichtbar zu machen, auch im Stadtraum sichtbar zu machen, also gewissermaßen auch dort zu verorten, wo die Geschichten stattgefunden hat, das Gedenken, die Erinnerung an Befreiung, an Kriegsende, auch in ihrer Relevanz für die heutige Gegenwart sozusagen stärker in dem Raum, in dem wir uns bewegen, zu verankern.
Ein wesentlicher Teil dessen, was ich in der Ausstellung gemacht habe, war ja tatsächlich die Orte zu recherchieren, an der sich die beiden Lebensgeschichten abgespielt haben. Und dabei fand ich es erstaunlich zu sehen, wie viele Orte eben nicht mehr da sind oder sich so stark verändert haben, dass man ihre ursprüngliche Form heute nicht mehr erkennt. Also mein schlagendstes Beispiel ist wahrscheinlich die Erinnerung an die Altonaer Synagoge. Aus heutiger Perspektive befindet sich dieses wichtige Bauwerk mitten in einem Grüngürtel zwischen Altonaer Hauptkirche und Fischmarkt. Und wer es nicht weiß, kommt heute nicht auf die Idee, dass dieser Ort dort war. Und ja, es gibt natürlich andere Wege, wie man im Stadtraum an die Geschichte erinnern kann. Die Stolpersteine, finde ich, sind ein ganz, ganz wichtiges Projekt, weil nicht nur Orte, sondern auch Personen verknüpft werden. Aber mit Blick darauf, wie viel es nicht mehr gibt, würde ich mir immer wünschen, dass man auch für heutige Passanten mehr und konkreter vor Augen führen könnte, wie die Geschichte der Orte aussah, an denen wir uns heute bewegen. Und im Falle von Käthe Goldschmidt ist es ja so, dass seit 2021 in Altona ein Park nach ihr benannt wurde, der Bonnepark, der ursprünglich nach einem Nationalsozialisten benannt wurde. Wurde im Zuge des Namensforschungs, des Straßennamenforschungsprojekts des Staatsarchivs, wurde ja klar, dass dieser Name politisch belastet ist. Und ja, jetzt zum Glück heißt dieser Park nach ihr. Trotzdem bin ich als Vanessa Hirsch damit nicht zufrieden, denn Goldschmidt-Park ist schön. Ich hätte aber Käthe Goldschmidt Park oder Käthe Starke Goldschmidt Park oder Erna und Käthe Goldschmidt Park viel besser gefunden. Also warum kann man nicht an diese Menschen mit ihrem vollen Namen erinnern?
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, ein der vielleicht uns alle auch noch aufruft, sozusagen an der Erinnerungskultur weiterzuarbeiten und mitzuarbeiten. Sie hatten schon Orte genannt, insofern, wie es immer so ist, die Podcast-Folge nähert sich immer schneller dem Ende, als man so denkt. Und am Ende einer jeden Podcast-Folge fragen wir jeden, der bei uns zu Gast ist, nach einem besonderen Ort. Ich verweise vielleicht schon mal, um es vorwegzunehmen, natürlich einer der Orte ist die Ausstellung, die Sie sich selber sicherlich anschauen können, noch bis Mai im Altona-Museum zu sehen. Aber vielleicht haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen weiteren Ort, sei es digital, sei es real, der das Thema Käthe Starke-Goldschmidt, Kriegsende, Befreiung nochmal zum Nachdenken, zum Mitdenken, zum Nachklingen anregt. Hätten Sie da was?
Ja, ich hätte zwei Orte. Der erste Ort ist natürlich der Goldschmidt-Park, denn Den sollte man schon mal gesehen haben. Der zweite Ort ist tatsächlich der Grünstreifen zwischen der Altonaer Hauptkirche und dem Fischmarkt, weil das einer der zentralen Orte für das jüdische Leben in Altona mit seiner langen und wichtigen Geschichte ist. Natürlich sieht man den jüdischen Friedhof an der Königstraße, aber wenn man in den Grüngürtel geht, kann man sich damit auseinandersetzen, was alles verschwunden ist und auch ja vielleicht mit der einen oder anderen Lücke in der Erinnerungskultur im Stadtraum.
Ja, zwei super Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Damit sind wir schon wieder am Ende und wir sagen natürlich Danke hier aus dem IGDJ.
Danke für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit, in die Ausstellung und natürlich in die Biografie von Käthe Starke-Goldschmidt.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bis 12. Mai ist die Ausstellung noch zu sehen. Also wer Zeit und Lust hat, ist natürlich immer herzlich willkommen im Altonaer Museum.
Mit dieser ganz wunderbaren Einladung ins Museum sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Folge der 15. Staffel, in der wir uns genauer mit der langen Zäsur 1945, mit Kriegsende und Befreiung befasst haben. In der nächsten Folge wenden wir uns Fragen der Erinnerungskultur zu, die auch schon in dieser Folge angeklungen sind. Und wir freuen uns ganz besonders auf ein Gespräch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch wieder nächstes Mal reinhören und sich mit uns der langen Zäsur von 1945 neuerlich zuwenden würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.